Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der als Biologe von Berufswegen mit Tieren aller Art zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Mario Ludwig.
Guten Morgen, Heim.
Herr Ludwig, mit welchem Tier hatten Sie zuletzt zu tun?
Mit meinem Kater, der leider nach 19 Jahren, so lange hatten wir ihn, verstorben ist. Was ein großer Verlust für die Familie war. Das war ein Familienmitglied. Mit dem hatte ich täglich zu tun und mit dem hatte ich zuletzt zu tun.
Kriegt der Kater einen Nachfolger?
Ja, der kriegt ganz sicher einen Nachfolger. Ich bin ja reichlich katzenaffin, aber jetzt erstmal eine Zeit lang ohne. Ich will noch relativ viel reisen und da muss ja jemand auf den Kater aufpassen, wenn ich weg bin. Und ich könnte mir vorstellen, in 5 Jahren, dass da wieder was Kätziges ins Haus kommt.
Der Kater war bislang das einzige Haustier?
Nein, ich komme aus einer Biologenfamilie und mein erstes Haustier war ein Blutegel. Den hat mir mein Vater geschenkt, einen medizinischen Blutegel. Hieß Ferdinand, war extrem pflegeleicht.
Was haben Sie mit dem veranstaltet?
Der konnte mir ja relativ wenig machen. Der war in einem großen Bonbonglas damals und wurde einmal im Jahr gefüttert. Mein Vater hat den an den Arm angesetzt. Das war mein erstes Haustier, an das ich mich erinnern kann. Und dann kamen eben die klassischen wie ein Papagei, wellensittische Schildkröten, was man damals eben noch gehalten hat, Goldhamster. Wir hatten dann auch mal kurz mal einen Schimpansen, leihweise, wie gesagt.
Einen Schimpansen?
Ja, mein Vater war wie gesagt Biologe und hat mit dem Primatenzentrum in Göttingen oder dem Vorläufer von damals gearbeitet. Und da hatten wir mal einen Schimpansen für 4 oder 5 Tage zur Pflege. Ist sehr gern Auto gefahren, hat sehr gern gehupt.
Hat er auch geraucht?
Nein, er hat nicht geraucht. Nein.
Ich habe ein Foto gesehen von einem rauchenden Schimpansen.
Ja, das gibt's tatsächlich, dass Menschen, die Schimpansen privat halten, denen oder auch Orang-Utans, das ist eine fürchterliche Unsitte, dass man denen beibringt zu rauchen oder sie mit Kuchen vollstopft. Ja. Das ist ganz entsetzlich.
Also diese Vermenschlichung der Tiere, das ist etwas, was Sie vermutlich auch schon ein ums andere Mal beobachtet haben.
Ja, also man versucht immer ganz gern, oder viele Menschen versuchen den Tieren auch eigene Verhaltensweisen aufzustülpen, also oder überzustülpen. Also denken Sie mal, ein Veganer, ja, zum Beispiel, der sagt, also für mich ist vegan zu leben die einzig richtige Lebensweise, da gibt's ja nichts dagegen zu sagen. Aber wenn er das jetzt seiner Katze überstülpen will und sagt, auch für die Katze ist es genau das Richtige. Das ist natürlich Unsinn. Man kann eine Katze vegan gerade mal mit Zusatznahrung am Leben erhalten. Aber die Katze erfreut sich da wirklich nicht des Lebens.
Ansonsten haben Sie von Berufswegen sehr viel mit Schnaken zu tun, weil es ja diese Schnakenbekämpfungsbrigade gibt, mit dem Namen CAPS, glaube ich.
CAPS heißt Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Das ist ein Begriff, der ist in den 70er Jahren geschuldet. Es gibt eine elegantere Übersetzung, die heißt German Mosquito Control Association.
Da
klingt es doch viel netter.
Da gab es am Anfang des Sommers 2 Hubschrauberabstürze. Erstens und zweitens in Folge die Befürchtung, dass es in den Rheinauen 2019 eine entsetzliche Schnakenplage geben wird. Ist die eingetroffen?
Die ist teilweise eingetroffen, lokal an bestimmten Orten, nicht überall, aber da waren schon eine sehr starke Belästigung der Bevölkerung zu merken. Beide Hubschrauber innerhalb von 24 Stunden ausgefallen, einer ausgebrannt, der andere abgestürzt. Das hat man dann schon nachher gemerkt.
Ja. So, jetzt sind wir einmal quer durchs Tierreich galoppiert. Tierische Jobs, das ist der Titel des aktuellen Buchs von Mario Ludwig, Biologe aus Karlsruhe, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, es ist das wievielte Buch, das 30.
Es ist 29.
Das 29. Ja. Haben Sie den genauen Überblick, welches das 1., das 4. und das 13. war?
Das 1. weiß ich, das war Tiere auf Wohnungssuche, Uraltbuch, klassisches Biologiebuch. Das war so mein Anfang, habe ich mit mehreren Kollegen zusammengeschrieben. War so, heute würde es wie Blindenregalen liegen, war so ein klassisches Ökologiebuch über Stadtökologie und dann gab es halt andere, aber 13. weiß ich sicher
Wobei
nicht
Wobei Stadtökologie eigentlich ein Thema ist, das heute Konjunktur haben müsste.
Ja, aber das war damals so mit erhobenem Zeigefinger geschrieben. Du musst und heute macht man das nicht mehr. Da präsentiert man seinen Lesern doch besser kleine, unterhaltsame Stücke und versteckt die Botschaft so ein bisschen.
Also, was die tierischen Jobs angeht, da gibt's ein paar Jobs, die jeder kennt. Also was Hunde angeht, Blindenhunde oder Hunde, die nach Erdbebenopfern beispielsweise suchen. Bei den Tauben muss man dazu sagen, die wurden ganz früher in Kriegen eingesetzt und haben heute eine ganz neue Funktion. Jedenfalls habe ich das bei Ihnen
mitbekommen. Ja, ist richtig.
Die
wurden natürlich in Kriegen als Brieftauben eingesetzt. Man hat auch mal versucht, sie als tierische Spione einzusetzen. Man hat ihnen Kameras im Ersten Weltkrieg umgehängt und hat gesagt, fotografiert ihr mal die gegnerischen Schützengräben von oben oder die Artilleriestellungen. Hat natürlich nicht funktioniert. Die Bilder waren unscharf oder sie haben nichts fotografiert oder sie hatten einfach keine Lust zu fliegen. Also das hat man wieder relativ schnell eingestellt. Aber Tauben, die bei uns ja so ein bisschen als Ratten der Lüfte verschrien sind, die sind hochintelligent und die können tatsächlich, wenn man ihnen pathologische Schnitte, also Schnitte, Gewebeschnitte präsentiert, können die den Unterschied feststellen zwischen Geweben, die einen Tumor haben und die keinen Tumor haben. Und sie können das genauso gut wie Pathologen tatsächlich.
Okay.
Einsetzen kann man es natürlich nicht, weil da ist eine Frage der Versicherung. Aber theoretisch könnten sie es, ja.
Die Tauben sind, glaube ich, nicht die einzigen Tiere, die über ein phänomenales Gedächtnis verfügen. Bei Elefanten ist es ja bekanntermaßen so.
Ja.
Was fällt Ihnen spontan noch ein?
Die ein langes Gedächtnis. Affen haben ein relativ gutes Gedächtnis.
Menschenaffen
können sich gut erinnern. Also gerade Gorillas oder auch Schimpansen haben da doch ein sehr gutes Gedächtnis.
Ja, was ist mit Delfinen beispielsweise?
Delfinen sind auch natürlich auch hochintelligente Tiere, die einzigen Tiere, die sich auch mit Namen vorstellen. Ja, also Delfine geben sich selbst Namen und stellen sich auch so vor. Also Delfine entwickeln im Laufe ihrer Jugend so eine Serie von Pfeiftönen, damit bezeichnen sie sich selbst. Und dann, wie wenn wir auf eine Party gehen, stellen sie sich dann mit diesen Signaturpfiffen, wie die heißen, vor. Und dann wissen die anderen, aha, das ist der Georg oder das ist der Paul.
Aha.
Und dann wird er auch entsprechend gerufen. Also das sind die einzigen Tiere, die sich tatsächlich selbst Namen geben.
Das ist eine gesicherte Erkenntnis?
Das ist eine gesicherte Erkenntnis, ja.
Eine gesicherte Erkenntnis ist weiter, wusste ich auch nicht, dass es Kapuzineräffchen gibt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika in Haushaltssituationen zum Einsatz kommen, wo ein behinderter Mensch nicht mehr weiterkommt.
Genau. Also vor allem bei querschnittsgelähmten Menschen, wo die Querschnittslähmung relativ hoch ansetzt, also Menschen, die ihre Arme nicht mehr bewegen können. Und dann gibt es in den USA eine Organisation, die heißt Helping Hands, also helfende Hände. Die bildet diese Kapuzineraffen. Kapuzineraffen, das sind so kleine Äffchen, so Unterarm groß etwa, sehr intelligent, sehr sozial, sehr geschickte Finger, als Haushaltshilfen auf. Die Ausbildung dauert so etwa 3 Jahre. Da lernen die zuerst mal so 30 einfache Befehle wie Kratz, Hol, Bring, Öffne die Schublade. Dann etwas mehr sophisticated, also dann lernen sie auch mal eine Gabel zum Mund zu führen oder den Schweiß abzutupfen und dann schwierige Sachen wie eine CD zu wechseln oder Mülleimer runterzubringen. Und dann werden die tatsächlich an behinderte Menschen vermittelt.
Und damit hat man gute Erfahrungen gemacht.
Jein, also die Behinderten sagen großartig, denen wachsen auch die Affen natürlich oft ans Herz. Tierschützer sagen, nee, also das geht ja nun gar nicht. Also ein Affe hat in einem Haushalt nichts zu suchen und in Deutschland könnten sie auch keinen Affen in den Haushalt halten. Das ist verboten, also vielleicht mal ein Zoodirektor und das war's dann.
Sie haben, Herr Ludwig, sozusagen insofern eine frühkindliche Prägung erfahren, als Sie aus einer Biologenfamilie kommen. Vater war Biologieprofessor?
Ja, meine Mutter war Biologin.
Okay.
Und sagen wir so, ich habe am elterlichen Mittagstisch schon relativ viel und relativ früh viel über Biologie mitgekriegt. Hat mich auch sehr interessiert. Aber irgendwann war die Dosis dann zu viel. Also ich habe dann in der Schule Biologie abgewählt. Noch nicht mal zum Entsetzen meiner Eltern. Die haben gesagt, ist schon recht so. Habe dann nach der Bundeswehrzeit überlegt, was studiere ich. Und da war für mich klar, Sport mit irgendeinem Fach dazu. Auf Lehramt und da ist es eigentlich eher zufällig Biologie geworden.
Ja,
dann ein Semester Biologie studiert und gewusst, Sport ist ein schönes Hobby, aber Biologie ist meins.
Und was ist aus dem Lehramt geworden?
Nichts.
Nichts.
Ich habe dann auf Diplom umgeschaltet und das war's dann.
Was haben Sie dann anschließend gemacht mit dem Diplom?
Erstmal promoviert dann und dann habe ich eine Zeit lang am Zoologischen Institut gearbeitet. Ich habe gearbeitet in der Fischereiforschung und habe dann irgendwann angefangen, natürlich bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft immer gearbeitet, schon als Student.
Was die Schnaken angeht.
Und habe dann halt irgendwann mal auch angefangen, Bücher zu schreiben. Und dann hat man mir nach den Büchern auch mal gesagt, hättest du nicht Lust so auf eine kleine Radiosendung oder willst du nicht Kolumnen schreiben? Und dann bin ich so ein bisschen in die Medien reingerückt und das ist jetzt heute mein Job.
Was diese Fischereiforschung angeht, die haben Sie von Karlsruhe aus gemacht?
Nein, von Bremerhaven aus. Ich habe in Bremerhaven und in Kiel gearbeitet und da ging es damals darum zu schauen, in der Nordsee ist ja viel Dünnsäure verklappt worden und wir haben damals geguckt, wo gibt es Fischkrankheiten und wo nicht oder gibt es überhaupt Fischkrankheiten und hängen die mit dieser Dünnsäureverklappung zusammen.
Okay.
Aber das ist schon ewig her.
Ansonsten, was die Meere heute angeht, Thema nach wie vor Überfischung?
Überfischung ist ein ganz klares Thema. Also alle Meere sind überfischt. Da wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern, solange die mit diesen Riesentrawlern da durchziehen und die Meere wirklich leer fegen. Also da müsste man dringend einen Riegel vorschieben, aber es ist sehr, sehr schwer, weil jedes Land natürlich seine eigenen Interessen verfolgt.
Ja. Weiteres Thema, auch dramatisch, diese Vermüllung der Meere.
Ja, wenn man sich überlegt, dass es heute Teppiche aus Plastik gibt, die so groß sind wie Länder, ja, dann weiß man, da muss dringend was passieren. Aber es passiert halt nichts.
Passiert wirklich nichts? Oder sind wir nicht am Anfang einer Bewegung, wo man sagt, man kann sozusagen den Ruin dieses Planeten nicht einfach nur hinnehmen?
Doch, ich denke schon. Aber es ist eben schon nicht mehr 11:55, sondern es ist schon 2:30. Ja? Das ist das Problem. Wir haben ja schon diesen ganzen Müll, der erstmal weg muss. Und wir produzieren ja immer noch Müll. Also ich habe nichts davon gelesen, dass in Deutschland Plastiktüten verboten sind oder Plastikverpackungen oder sonst was. Also ich denke, da müsste viel, viel härter und viel schärfer durchgegriffen
werden. Also Sie würden das auch richtig sanktionieren und mit Verboten arbeiten oder darauf hoffen nach wie vor, dass der Verbraucher einsichtig wird?
Das ist ja immer so die zweischneidige Sache. Wenn man hofft, dass der Verbraucher einsichtig wird, dann passiert oft eben nichts. Und ich denke, es sollten auch manche Verbote ausgesprochen werden.
Wie machen Sie es für sich?
Ich versuche es zu vermeiden, ich schaffe es aber auch nicht ganz. Also ich versuche einigermaßen, sagen wir mal, ökologisch gut zu leben, aber es gelingt mir nicht immer.
Und der ökologische Fußabdruck, wie sieht der bei Ihnen aus?
Katastrophal.
Warum?
Weil ich doch sehr viel reise und doch sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs bin. Also der sieht nicht gut aus bei mir, muss ich sagen, ja.
Sie sind ein Mensch, der, es ist ein paar Jahre her, mal in Ruanda war und dort leibhaftig gesehen und erlebt hat, Berggorillas. Ein eindringliches, ein eindrückliches Erlebnis für Sie?
Ein ganz wunderbares Erlebnis. Das war tatsächlich im Grenzgebiet zwischen Ruanda und dem Kongo, im Park der Volcans, ein großes Naturschutzgebiet. Und da können Sie unter gewissen Auflagen Gorillas besuchen. Also Aha. Sie zahlen natürlich erstmal relativ hohen Betrag, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen. Und dann bekommen Sie natürlich verschiedene Verhaltensweisen. Also zum Beispiel, Sie dürfen sich den Gorillas nicht näher als 7 Meter nähern. Aha. Und Sie bekommen auch so Demutsgesten beigebracht. Und dann geht man eben los. Und
was ist da so eine Demutsgeste?
Eine Verbeugung und unten bleiben. Also das signalisiert dann den Gorillas, von dem ist keine Gefahr zu erwarten.
Aber da waren Sie ja nicht allein unterwegs.
Nein, wir waren zu. Ich war mit meiner Frau und mit einem Tracker und einem Guide, der auch ein Gewehr dabei hatte, für was auch immer. Aha. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat, sah nicht sehr gepflegt aus. Aber dann gehen sie auf 3000 Meter Höhe, das heißt höher als die Zugspitze durch den Dschungel. Wir sind so 3 Stunden gelaufen und dann haben wir eine Gorilla-Familie besucht, die der Tracker, der Fährtensucher ausgemacht hat. Aha. Und dann stehen sie auf denen auf einmal im Unterholz gegenüber und da war also der Silverback, der Chef der Gruppe,
ja.
Der ist erstmal aufgestanden und hat dann wirklich auf seiner Brust getrommelt wie so im Tarzan-Film. Dann haben wir brav unsere Demutsgesten gemacht. Und dann war der an uns nicht mehr interessiert. Aber dann sind die anderen Gorillas gekommen. Also so ein Blackback, so ein Halbwüchsiger, hat aber immer noch 160 Kilo gehabt. Ja. Der kam dann so zu mir und ein bisschen an mir rumgefummelt. Also die kannten die 7-Meter-Regelung nicht.
Was heißt rumgefummelt?
Der hat mir einen Arm gepackt, mal an Knie. Das tut schon sehr weh. Die haben ordentlich Kraft gehabt.
Okay.
Und der wollte mir nichts Böses. Da war ich im Weg gesessen und der hat gesagt, guck ich mir mal an, was da für einer sitzt. Aha. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, fotografier das mal. Sofort fotografieren. Die hat gesagt, wie? Ich sehe nur noch schwarz von mir. Dann hat er uns beiden so einen leichten Stoß gegeben. Wir saßen, sind wir umgefallen, so wie die Kegel. Und dann hat er also ein paar andere Sachen gemacht, ist fressen gegangen. Aber dann kamen die Mütter und haben uns ihre Kinder gezeigt. Wirklich, hey, das sind meine Kinder.
Ja.
Und es war ein wunderbares Gefühl. Also ich saß da und habe gesagt, das soll nie zu Ende gehen. Ich habe mir gesagt, können wir nicht noch ein bisschen länger bleiben zum Pferdensuchen?
Aus wie vielen Tieren bestand diese?
20.
Und hierarchisch klar und auch für
ganz
Sie
klar.
Sichtlich organisiert?
Also klar, zuerst kam der Silverback, also der Chef von der ganzen Gruppe, der saß auch auf 2 Weibchen drauf, so wie so eine Art Ohrensessel. Also da wusste man schon, was das Sache ist. Dann kamen die Blackbacks, die Halbwüchsigen oder die männlichen, die nicht die Chefs waren, die Unterchefs sozusagen und dann die Weibchen und dann die Kinder. Also da war schon eine gewisse Hierarchie zu sehen, auch für Außenstehende.
Also Sie waren, glaube ich, eine gute Stunde, hat dieses Erlebnis angedauert. Ja. Haben Sie da sowas wie eine Nähe gespürt zu Lebewesen, die mit uns Menschen ja doch eigentlich sehr viel zu tun haben?
Eine unglaubliche Nähe. Also man hat da gespürt, hey, das ist meine Verwandtschaft, ja, eine etwas andere Verwandtschaft, nicht eine primitivere Verwandtschaft. Aber man hat schon, wenn man ihnen in die Augen geguckt hat, so eine Seelenverwandtschaft gesehen, an ihren Bewegungen, an ihren Gesten. Also das war schon was sehr Vertrautes.
Und die haben auch im Gegensatz, glaube ich, zu Schimpansen etwas sehr Soziales und etwas sehr Fürsorgliches.
Das stimmt genau. Also ich habe ein Jahr später Schimpansen besucht im Mahale-Nationalpark am Tanganyika-See, auch völlig abgelegene Gegend. Und da bin ich jeden Tag mit dem Ranger rausgegangen, wir haben nach den Schimpansen geguckt und dann waren die mal nicht da. Und dann sage ich, wo sind die denn? Er sagt, die führen Krieg gegen die Nachbargruppe. Und dann kamen die am nächsten Tag auch wieder zurück. Und dem einen hat einen Riss im Ohr gehabt, der andere war auch schwer verletzt.
Okay.
Und dann gab es, also der Chef hat die eigene Mutter vergewaltigt. Also Schimpansen sind bei weitem nicht so freundlich, wie man immer denkt.
Die Erlebnisse des Biologen Mario Ludwig im Dschungel von Thailand mit den Elefanten. Ein Silberrücken wiegt plus minus 200 Kilo. Wie viel hat Ihr Elefant im thailändischen Dschungel gewogen, plus minus?
Der hat 6 Tonnen gewogen, war also ein 6-Tonner. Es war ja von mir schon ein ganz langer Wunsch, mal mit Elefanten zu arbeiten.
Ja.
Jetzt stand ich da aber vor einem Problem. Ich wollte es nicht so touristisch haben, also Körbchen hinten drauf. Und in Asien werden Elefanten halt in diesen Camps oft sehr, sehr schlecht behandelt.
Mhm.
Und auch sehr, sehr schlecht abgerichtet mit brutalen Methoden. Das wollte ich auf keinen Fall. Also ich habe lang gebraucht, bis ich ein geeignetes Camp gefunden habe, in das ich gehen wollte. Das war so 80 Kilometer nördlich von Chiang Mai, mitten im Dschungel gelegen. Und Aha. Da hat man von Anfang an seinen eigenen Elefanten bekommen.
Okay.
Meiner hieß Pusi, was so viel heißt wie Herr Farbe.
Auf Herr, Thai. Herr was?
Herr Farbe.
Ach so.
Und jeder hat zu ihm natürlich eine Pusi gesagt und war ein 6-Tonner, wie gesagt. Älterer Herr, über Aha. 40, hat also gut zu mir gepasst. Und mit dem habe ich den ganzen Tag verbracht. Also ich habe mit ihm gebadet, ich habe ihn morgens gefüttert, was eine Mordsarbeit ist. So ein Elefant frisst morgens schon mal so 100 Kilo. Ja? Also da habe ich dann
Heu.
Ne, Bananenstauden und Elefantengras. Da war man mal eine Stunde beschäftigt, um ihn zu füttern.
Wie haben Sie zu diesem Tier Kontakt hergestellt, dass der dann auch sowas wie Vertrauen zu Ihnen gekriegt hat?
Also es war ganz interessant, der Mahut, also der eigentliche Führer, der hat mich sozusagen vorgestellt. Dann habe ich ihn an Rüssel gefasst, dann habe ich mich unter ihn direkt gesetzt, also direkt unter den Bauch, damit ich auch ein Gefühl für ihn bekomme und merke, er hat keine Angst, ich habe keine Angst.
Aha.
So hat man sich aneinander gewöhnt. Und dann habe ich halt gelernt, auf ihn draufzusteigen, was gar nicht so einfach ist, ohne eine Leiter sozusagen.
Wie geht das?
Er bekommt einen Befehl, dass er niederkniet vorne und Aha. Sie machen dann so eine Art Boxsprung über seinen Kopf und drehen dann oben rum und dann richtet er sich wieder auf. Es geht auch eleganter, aber das war damals so.
Ich vermute, das klingt einfacher, als es in der Realität ist.
Das ist es. Das
oft,
ist tatsächlich.
Wie oft sind Sie von Ihrem Elefanten runtergefallen?
Kein eines Mal.
Nicht?
Kein eines Mal. Am Anfang konnte ich mir auch nicht vorstellen, auf dem Rücken von einem Elefanten zu stehen. Das war nachher kein Thema. Ich war auch entsprechend ausgerüstet. Also wir haben alle komischerweise Fußballstutzen, ich war mit meiner Frau noch dort, Aha. Fußballstutzen gekriegt, damit man seine Beine nicht so aufreibt an der Haut des Elefanten.
Ach so,
ja,
okay.
Und dann mit Badeschlappen und so einer Art Röckchen saßen und T-Shirt saßen wir dann da drauf.
Gibt's da Fotodokumente?
Da gibt's Fotodokumente davon, die ich aber nur ausgewählten Menschen zeige. Nein, war wirklich großartig, weil er war nicht gruppenkompatibel und ich konnte mit ihm oft allein irgendwo hinreiten und wir hatten so ein Gentleman's Agreement. Er befolgt die Hälfte meiner Befehle und dafür darf er immer fressen, wann immer er will.
Und Sie hatten immer mit diesem Elefanten das Gefühl, es ist gut so, da passiert dir nichts, dieses Tier wird nicht aggressiv.
Ja, immer ein Urvertrauen dazu gehabt und es ist auch nie enttäuscht worden. Es war ein unglaublich freundlicher und netter Elefant. Und man hat auch dort gemerkt, dass die eben ohne den Elefantenhaken, diesen berühmten, ausgebildet worden sind, sind nicht gequält worden. Das waren alles alte Arbeitselefanten, die arbeitslos geworden sind und die dann sich dort noch so eine Art Gnadenbrot verdient haben.
Haben Sie von der Intelligenz dieses Tieres, man sagt der Elefanten nach, sie seien sehr intelligent, was gemerkt und gespürt?
Also in diesem Fall eigentlich nicht, aber Sie haben vollkommen recht, Elefanten sind unglaublich intelligente Tiere, die auch bemerkenswerte Fähigkeiten haben, also haben zum Beispiel eine Geheimsprache. Elefanten sind einfach tolle Tiere.
Geheimsprache?
Ja, Infraschall. Also die arbeiten ja mit diesem Infraschall, das sind ja Töne, die wir Menschen nicht hören können, also das Gegenteil von Ultraschall. Und da können die sich über 5 Kilometer verständigen, ohne dass wir Menschen was damit kriegen. Also die flirten zum Beispiel per Infraschall. So ein Bulle baggert eine Kuh an und wir kriegen es nicht mit.
Sex and Drugs and Rock'n'Roll war oder ist möglicherweise noch das Motto mancher Menschen. Genau dieses Motto gibt es auch im Tierreich. Wir hatten eingangs der Sendung die rauchenden Schimpansen. Dann gibt es offenbar auch Rentiere, die, ich weiß nicht, Marihuana, Haschisch?
Nein, Magic Mushrooms fressen.
Okay.
Und zwar sind die ganz gezielt dahinterher, also die graben die tatsächlich unter der Schneedecke aus, fressen dann diese Magic Mushrooms, die also bewusstseinserweiternde Substanzen enthalten und sind dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bekifft.
Ja.
Das heißt, die schwanken dann hin und her und haben so einen unsicheren Tritt, machen so ein bisschen Headbanging und geben komische Geräusche von sich. Also zumindest hat mir das ein finnischer Kollege so erzählt.
Okay.
Dann habe ich den mal angerufen und habe gesagt, was ist denn, was ist denn Funny Noises, hat er gesagt. Was sind denn komische Geräusche? Dann sagt er, ja, irgendwo zwischen einem Löwen und einem Hirsch. Also jetzt weiß man, wie ein bekifftes Rentier.
Und dann gibt es offenbar, das scheint auch verbürgt zu sein, den Fall, dass es in Russland Braunbären an Kerosinfässer gehen und da anfangen zu schnüffeln.
Ja, das war mal so, und zwar auf der Halbinsel Kamtschatka. Da gibt es die Kamtschatka-Bären. Und die sind an diese Fässer, die die Piloten dort für ihre Hubschrauber gebraucht haben, zum Auftanken, an diese Kerosinfässer sind die rangekommen und haben dann geschnüffelt und haben sich also nicht wie die Kids mit Klebstoff, sondern eben mit dem Kerosin einen schönen Rausch angeschnüffelt.
Ja.
Waren danach relativ friedlich. Also die haben sich dann zurückfallen lassen, haben dann in Rausch ausgeschlafen, haben irgendwas Schönes geträumt, was man halt als Bär so träumt, vielleicht von einer netten Bärin oder was auch immer. Das Problem war, der Bär ist das russische Wappentier und die russische Regierung hat gesagt, also bekiffte Bären als Wappentier geht gar nicht. Also hat man die auf einen kalten Entzug gesetzt, hat ihnen die Fässer weggenommen und jetzt sind die mittlerweile wieder alle clean. Also schöner Ausgang.
Gibt es Tiere, die sich betrinken, bewusst betrinken?
Ja, jede Menge natürlich.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel gibt es auf der Insel St. Kitts, das ist eine Karibikinsel, da gibt es eine Gruppe von Meerkatzen und die haben sich auf Cocktaildiebstahl spezialisiert. Also die gehen immer an den Strand gucken, die Leute trinken Cocktail, dann gibt es zwei Gruppen. Die eine geht an den Strand ran, kippt den auf Ex und verschwindet wieder.
Aha.
Und die anderen klauen gleich das ganze Glas, gehen schön hinter den Liegestuhl und trinken es in aller Gemütsruhe aus.
Ja.
Und da liegen dann halt nachmittags schon am Strand besoffene Meerkatzen rum. Ja?
Ja.
Und die haben wirklich also eine ähnliche Verteilungsquote wie wir Menschen. Also da gibt es starke Trinker, da gibt es Abstinenzler, da gibt es weniger starke Trinker. Also die Verteilung ist wie bei uns Menschen.
Ja, ansonsten, egal was man zu sich nimmt, ein Suchtpotenzial ist ja in jedem Fall da. Und offenkundig dann auch die Neigung bestimmter Tiere, ein einmalig schönes Erlebnis dann doch auch zu wiederholen.
Ja klar, also gibt's bei allen Tieren, also zum Beispiel Igel trinken zum Beispiel gern diese Bierfallen leer, ja?
Was, kennt was man für ja auch. Bierfallen?
Die kennen doch diese Bierfallen, die man in den Boden reinmacht, diese Plastikbecher, die mit Bier gefüllt sind, damit die Nacktschnecken, die sich so an den Salatbeeten zu schaffen machen, dass die da reinfallen. Und irgendwann sind da die Igel auch auf den Geschmack gekommen und haben gemerkt, auch schmeckt eigentlich nicht schlecht so ein Bier. Und vor allem die absolute Lieblingsnahrung von Igeln sind ja Nacktschnecken. Und deshalb fressen die auch diese vollgesogenen, mit Bier vollgesogenen armen Nacktschnecken und sind dann natürlich furchtbar berauscht. Und jetzt wird es für die Igel aber ziemlich unangenehm, weil die sind dann oft so betrunken, dass sie sich nicht mehr einrollen zu ihrem Schutz und können dann relativ leicht von einem Hund, von einer Katze oder von einem Greifvogel erbeutet werden.
Sie haben auch mal, ich weiß nicht die Nummer, wie viel Ihrer Sachbuchliste es war, ein Buch gemacht über die gefährlichsten Tiere der Welt.
Ja.
Dass Sie heute als Biologe bei uns sind, ist insofern ein kleines Wunder, als Sie beinahe mal in der Serengeti von einem Löwen gefressen wären.
Also so weit möchte ich es nicht gehen. Ich habe mal tatsächlich in der Serengeti mal 6 Tage lang wild gecampt, also nur mit einem Guide zusammen, einfach keine Menschen gesehen, nur Tiere. Und da habe ich im Zelt sehr gut geschlafen. Und am nächsten Morgen kam der Guide zu mir und hat gesagt, hast du eigentlich mitgekriegt, dass ein Löwe vor deinem Zelt stand? Und habe ich gesagt, nein, das habe ich verschlafen. Sagte, ich habe ihn im Auto weggejagt. Aber es war nie gefährlich für mich.
Gibt es verbürgte Geschichten, dass Löwen harmlose Wanderer oder Leute im Zelt aufessen?
Also im Zelt glaube ich jetzt eher nicht, weil der Löwe sieht das Zelt mal als Zelt und nicht als Mensch, der im Zelt drin ist. Für den ist es ein Klotz. Aber natürlich töten Löwen jedes Jahr Menschen in Afrika, das ist keine Frage. Aber die Anzahl ist überschaubar.
Tiger sollte man sich auch nicht mit anlegen. Es gibt, glaube ich, eine Geschichte eines bengalischen Tigers Anfang 20. Jahrhundert. Der kommt auf mehr als 400 Menschen.
Ja, das war die Tigerin von Champawat. Das war noch in den Zeiten der Großwildjäger. Und die wurde dann von einem Großwildjäger tatsächlich auch gejagt und dann getötet. Und das war dann natürlich ein Volksfest, also weil die vorher x Menschen in Nepal oder in Indien getötet und auch gefressen hat. Aber ob der jetzt tatsächlich so viele getötet hat oder die Tigerin so viele getötet hat, also da wird auch viel übertrieben.
Es gibt ein wahnsinniges Foto, das vor ein paar Wochen entstand, vor Südafrika, ein Taucher, der zur Hälfte im Maul eines Wals steckt.
Ja, gut, das war ein Bartenwal. Ich habe das Foto auch gesehen und hat wahrscheinlich, Bartenwale ernähren sich ja von Plankton und von kleinen Fischen. Also die fressen normalerweise keine Baden oder keine Taucher. Aber natürlich, wenn der den packt und geht, taucht dann ab und ist auf 100 Meter Tiefe, dann würde das ja auch den Tod dieses Tauchers bedeuten.
Ja.
Aber das hat er ja Gott sei Dank nicht gemacht. Na,
der Taucher hat ja auch gesagt, seine große Sorge war nicht, dass er gefressen wird, weil der Wal ihn schon als etwas nicht Normales identifiziert, sondern dass der ihn auf 100 Meter oder noch tiefer runterbringt.
Eben, und dann wäre natürlich der Druck zu groß und wenn er hochkommen würde, würde er natürlich eine Embolie bekommen. Also das wäre tödlich für einen Taucher, wenn er so ruckzuck auf 100 Meter runtergebracht wird. Und ein Wal taucht ja noch wesentlich tiefer als 100 Meter. 100 Meter ist ja gar nichts. Ja. Also wir wissen, dass Pottwale 3000, 4000 Meter tief tauchen.
So tief?
Ja.
Letzte Woche kam die Meldung, dass man im Magen eines Krokodils eine Schweizer Operationsplatte gefunden hat. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie diese Schweizer Operationsplatte in den Magen des Krokodils geraten ist?
Ich habe keine Ahnung, aber man kann es vielleicht erklären. Man findet öfters in Krokodilmägen, die einen Menschen gefressen hat, findet man dann eben Schmuck oder ein Armreif oder sonst was. Was Krokodile aber machen, sie fressen sehr gerne Steine. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, dass die im Magen so als eine Art Magenmühle dienen, also um die Nahrung zu zerkleinern und um ihr spezifisches Gewicht zu erhöhen, also dass sie einfach tiefer unterbleiben können. Also vielleicht lag die irgendwo rum, keine Ahnung, und hat und das Krokodil hat sie dann gefressen. Also ich habe jetzt auch keine andere Erklärung.
Ja, so viele Operationsplatten
liegen nicht
aus der
rum.
Schweiz liegen normalerweise nicht.
Also wird sich das Krokodil vielleicht doch an einem Menschen vergeben haben. Ne?
Ja, es ist jedenfalls eine schöne Legende, die auf so eine Art und Weise dann entsteht. CAPS steht für Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage am Rhein. Und unser heutiger Gast Mario Ludwig, Biologe aus Karlsruhe, ist einer von denen, die dafür verantwortlich sind, dass es mit den Schnaken nicht zu schlimm wird. Wir haben eingangs der Sendung kurz drüber gesprochen, die zwei abgestürzten Hubschrauber und die Frage, wie schlimm ist es geworden mit den Schnaken? Ist diese Saison jetzt eigentlich durch oder?
Nein, die ist noch nicht beendet. Also die Saison endet meistens so Mitte September, weil da fliegen die Schnaken noch. Aber zu dem Zeitpunkt, als diese Hubschrauber abgestürzt sind, da hatten wir gerade ein großes Hochwasser und sind jede Menge Stechmücken geschlüpft. Das Gute ist, das war so Ende Mai. Aha. Eine Stechmücke lebt nicht länger als 6 Wochen. Das heißt, diese Generation ist jetzt mal weg. Und im Moment haben wir kein großes Hochwasser, sodass die Lage an den Rheinanliegergemeinden doch relativ entspannt ist.
Diese Moskitos, diese Schnaken, diese Mücken, sind die eigentlich immer gleich oder verändern die sich im Laufe der Jahre auch genetisch?
Also wenn ich von den Menschen höre, die erzählen mir dann immer, dieses Jahr sind sie besonders dick geworden oder dieses Jahr ist der Stachel noch länger oder diesmal saugen sie besonders viel Blut. Nein, die sind schon alle gleich geblieben. Da gibt es keine genetischen Veränderungen.
Ja, es ist ja immer auch die Frage, wie man damit umgeht. Man kann, wenn die draußen sind, sich innen aufhalten und ist dann einigermaßen geschützt. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, das ist abgesehen von Autan etwas, womit man wirklich gut durch den Sommer kommt?
Also Autan oder ein vergleichbares Mittel, Wirkstoff DEET, da ist man schon mal ganz gut, wenn man so mit so einem Repellent sich einreibt. Ansonsten bleibt da nichts anderes übrig als lange Kleidung, die möglichst auch dicht ist. Ja, also manchmal durch einen dünnen Stoff stechen die Stechmücken auch manchmal durch.
Ja, Farbe?
Völlig wurscht. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Und dann reagieren die natürlich zum einen auf die CO2-Ausatmung von uns. Das ist so, wo sie aus der nächsten Umgebung kommen. Und dann entscheidet der persönliche Geruch eines Menschen darüber, wer gestochen wird oder nicht. Also zum Beispiel, wenn meine Frau neben mir ist, dann wird die eher gestochen als ich. Die riecht offensichtlich für einen Moskito deutlich besser als ich.
Hat man das mal untersucht? Nach welchen Kriterien Schnaken sich Menschen da aussuchen?
Ja, also man kennt auch die Zusammensetzung einigermaßen von diesen Düften. Und man hat also tatsächlich mal künstlichen Menschenduft hergestellt und hat den in Fallen getan, um die Moskitos damit zu fallen und zu fangen. Und es funktioniert auch ganz gut.
Wie reagieren Moskitos auf Nikotin, auf Zigarettenrauch und auf Alkohol?
Also bei Alkohol ist es umstritten. Offensichtlich werden Leute, die Alkohol trinken, etwas weniger gestochen, aber da gibt es auch verschiedene Untersuchungen. Und Nikotin weiß ich nicht.
Ja, diese Hausmittel, die auch immer wieder angepriesen werden, Nelken beispielsweise, bringt das was?
Also diese ganzen ätherischen Öle wurden auch von der Stiftung Warentest untersucht. Also die Wirkung ist überschaubar, um es mal so zu sagen. Diese ganzen Hausmittel mit Zwiebeln einreiben, Nelken, Zitronendüfte oder diese sogenannten Verpiss-mich-Pflanzen anpflanzen, ja. Sehr überschaubar.
Wann wird die berühmte Tigermücke zur flächendeckenden Bedrohung?
Das kann heute eigentlich keiner sagen. Also sie ist schon längst in Deutschland angekommen, in Süddeutschland, aber auch in anderen Teilen Deutschlands. Sie überwintert hier schon. Sie wird bekämpft an allen Fronten, aber man kriegt sie so ganz in den Griff im Moment doch noch nicht. Also es könnte sein, dass sie sich weiter ausbreitet. Und das ist natürlich sehr riskant, weil die kann tatsächlich einige wirklich üble Krankheiten übertragen.
Wir werden sehen, wie es kommt und hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört. SWR 1.